Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserem Podcast CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian. Wie geht's dir? Wie ist deine Woche bisher?
Hi Lukas, grüß dich. Ja, die Woche ist sehr gut gestartet. Gutes Wetter draußen, da habe ich immer schon bessere Laune, macht auch das Arbeiten mehr Spaß. Also heute ging es ganz gut von der Hand, muss ich sagen. Wie ist es bei dir?
Tatsächlich ganz ähnlich und mich freut deine Farbe von deinem Hemd heute. Ist ja doch auch sehr orange geprägt in Lieseli und du hast, wenn ich es richtig sehe, ein oranges Hemd heute an.
Absolut,
genau. Das ist ein Corporate Design quasi von Lieseli. Sehr schön. Aber wir sind heute nicht alleine da. Wir haben auch die Lisa Biel mit dabei. Hi Lisa, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein und schmunze hier schon so ein bisschen mit euch mit. Ich habe das Wetter auch sehr genossen bis hierhin. Ja,
sehr gut. Ist dein erster Podcast?
Mein erster Podcast, ja. Ich bin total gespannt, aufregend, wo wir heute landen. Und es ist aufregend, total. Natürlich, ja.
Ja, aber wir hatten schon viele tatsächlich, die zum ersten Mal auch im Podcast waren bei uns. Deshalb, ich hoffe, hat uns danach noch niemand gemeint, dass es furchtbar schlimm war. Deshalb, es sind gute Dinge, dass es auch sehr, sehr schlimm wird.
Ah, guck mal, das ist ein gutes Zeichen für euch als Hosts.
Ja, so genau, Podcast, genau. Ja?
Wir haben auch echte Fans geworden. Ja, wir hatten auch schon welche, die haben dann einen eigenen Podcast gestartet danach.
Ja. Ach, schau mal an, Podcast-Influencer auch.
Ja, wer weiß, was die Zukunft bei dir noch bringt. Aber sei doch erstmal so nett und stell dich einfach mal kurz selber vor, wer du bist, was du machst. Genau, stell dich mal ganz vor.
Sehr gerne, genau. Ich bin Psychologin, ganz klassisch studiert und mein Master in klinischer Psychologie gemacht und hatte dann ja auch so ein bisschen so den vielleicht zu erwartenden Weg eingeschlagen, in der Klinik gearbeitet, mache meine Therapeutenausbildung berufsbegleitend, hatte da so ein paar Stationen. Für mich war immer vollkommen klar, es gibt aber neben der Klinik auch noch so viel mehr in der Welt der Psychologie, dass ich mich dann nochmal so ein bisschen zusätzlich umgeschaut habe und so bin ich jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber Siehl gelandet und arbeite jetzt hier schon seit 2,5 Jahren mittlerweile im User Research. Genau.
Na, spannend. Mhm. Ist ja, wir haben vorher schon mal kurz gesprochen, so Psychologie ist ja erstmal doch relativ häufig gesehen, hätte ich am Anfang tatsächlich gar nicht gedacht, als ich auch so frisch in die Marktforschungsbranche ein bisschen reingestartet bin. Aber klinische Psychologie ist ja doch etwas untypischer. Wie kam es zu der Überlegung oder wie kam das, wie geht's dir damit?
Ja, vielleicht wirklich so diese Kombination an, ich mache jetzt irgendwie die tiefenpsychologisch fundierte Ausbildung, also da sind wir wirklich bei Freud, wenn wir in den ganz frühen Anfängen denken, ist natürlich mittlerweile schon ein bisschen weiterentwickelt, aber ja, ich glaube so ein bisschen dieses Menschen zu begegnen, nicht nur im therapeutischen Kontext, war etwas, was mir grundsätzlich Freude bereitet hat und irgendwie auch nochmal so ganz viele andere Facetten mitbringt. Mein Gegenüber kennenzulernen, gerne auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, vielleicht auch so ein bisschen vorhersagen, was könnte der denken, was könnte der meinen und irgendwie diesen Prozess zu begleiten, finde ich, kann man im User Research auch ganz wunderbar anwenden und da ist für mich irgendwie voll die Schnittstelle gewesen, das merke ich einfach immer wieder, ja.
Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich schon zum Beispiel die Dissonanztheorie dann herangezogen habe, um irgendwelche Marktforschungs- oder User-Research-Ergebnisse zu erklären. Oder auch jetzt mit dem AI. Also ich war zum Beispiel letzte Woche bei einer Veranstaltung, da ging es um die neuesten AI-Trends, Research, aber da waren halt auch ein paar Tiefenpsychologen dabei, die dann irgendwie erklärt haben, wie sie die Tiefenpsychologie nutzen, also auch Jung und sowas, um dann halt wirklich AI-Bots wirklich erstmal aufzumunitionieren, richtig, dass die auch menschenähnlicher werden. Super spannend.
Toll, ja. Ja, da trifft es sich doch.
Ja, geht ja beides bis halt um den Menschen in den Mittelpunkt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist dir vielleicht auch fandest du am spannendsten, ist dir am schwersten gefallen, das war irgendwie mit der ist einfach so aufgefallen im Unterschied auch zu deiner Therapeutenausbildung.
Ich glaube, wenn überhaupt, ist es das Setting per se. Also Klinik ist einfach ein komplett anderes, eine komplett andere Umgebung, Lebenswelt, als wenn man jetzt sagt, man arbeitet ja doch eher fast in einem Start-up-ähnlichen Unternehmen irgendwie. Ja. Da ist irgendwie die Kultur irgendwie prinzipiell eine andere und natürlich begegnet man hier niemandem, wo man erstmal von einem Krankheitswert ausgeht, sondern ich begegne einem Gegenüber, das ich prinzipiell erstmal als gesund einschätze und auch nicht vorhabe, da irgendwie zu behandeln, sondern vor allem zu verstehen. Genau. Und stimmt. Irgendwie dahingehend Vorhersagen zu treffen, eher, wie können wir dein Leben ja auch mit Konsum bereichern irgendwie, ne? Wie, wo trifft man sich da? Das ist natürlich inhaltlich doch eine ganz andere Welt, ja, die auch manchmal vielleicht entlastend sein kann, also auch für die Seite als Therapeutin, ne? Genau, ja.
Würdest du sagen, dass die ganzen Interview-Skills und die Sachen, die du im Psychologiestudium gelernt hast, dass du die auch gut anwenden kannst bei den UX-Interviews? Oder ist das doch irgendwie ein bisschen anders?
Also worauf man viel weniger achtet, ist natürlich so eine therapeutische Abstinenz. Man kann viel schneller im persönlichen Kontakt herstellen, auch etwas vielleicht von sich teilen, weil es ja viel schneller darum geht, auch in kurzweiligen Interviews irgendwie eine Verbindung zueinander herzustellen, dass man toll ins Gespräch kommt. Da wäre ich als Therapeutin natürlich viel zurückhaltender in einer ganz anderen Rolle. Da habe ich überhaupt nichts verloren. Da geht es nur ums Gegenüber, irgendwie ein Spiegel sein. Und in dem Interview, das ist viel... Also in den Kundeninterviews ist es natürlich viel, viel dynamischer und irgendwie ja, niedrigschwelliger, wie man sich da begegnet. Ja,
ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Mhm. Sehr cool. Du hattest vorher ganz kurz das Unternehmen erwähnt, wo du warst, Ziel. Was macht ihr denn? Also was steckt denn dahinter?
Stimmt,
Wer seid ihr? Was bietet ihr an?
Ja, ganz wichtiger Punkt natürlich. Ziel ist sozusagen so ein bisschen das Netzwerk und da versteckt sich vor allem Lotto24 und Tipp24 drin. Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen die bekanntere Marke dazu. Im Endeffekt sind wir ein Vertreiber für Lotterien, dass man an den typischen staatlichen Lotterien, ich glaube so die Klassiker sind irgendwie Euro-Jackpot, Lotto 6 aus 49, dass man da eben online dran teilnehmen kann. Wir haben auch ein paar eigene Produkte im Haus, die Traumhausverlosung, Freier Plus. Ja, im Endeffekt geht es darum, so ein bisschen Lotterien online schnell verfügbar zu machen, ja.
Ja, mega spannend. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz spezieller Bereich. Wie seid ihr aufgestellt vom Team her im User Research?
Genau, im User Research haben wir uns jetzt tatsächlich echt nochmal so ein bisschen gemausert. Als ich damals vor 2,5 Jahren angefangen habe, waren wir wirklich ein Duo zu zweit und haben dann aber doch schnell gemerkt, das ist ganz schön gefragt. Also gerade so mit der Produktentwicklung, gerade auch mit den eigenen Produkten von uns aus, war es irgendwie total wichtig, dass wir da viele Prozesse begleitet haben. Und jetzt... haben wir uns noch mal ein bisschen vergrößert mit einer studentischen Hilfskraft, aber eben auch zwei Vollzeit-Researcherinnen. Ja, und sind jetzt quasi vier Researcherinnen. Und unsere studentische Hilfskraft unterstützt uns auch wirklich ganz toll. Und da gucken wir immer so ein bisschen, dass wir einmal so ein bisschen zwei verschiedene, Hauptteile anbieten. Da sehe ich meine Kollegin ein bisschen mehr im quantitativen Bereich. Ich hingegen ganz klar ist mein Fokus irgendwie auf dem qualitativen. Und zunehmend schauen wir auch und vielleicht auch mit noch mehr Wachstum im Team, ob wir uns auch nochmal tatsächlich so ein bisschen auf die verschiedenen Produkte spezialisieren müssen, dass wir da noch gezielter begleiten. Aber gerade teilen wir das noch so ganz gut auf.
So von den Research-Zielgruppen, da kann man ja bestehende Kunden nehmen oder halt auch irgendwie nicht Kunden. Ist das so gemischt bei euch oder wie macht ihr das?
Ja. Ziemlich, immer wieder. Also es ist natürlich total wichtig, dass wir unsere Kunden immer mit im Boot haben, gerade wenn es irgendwie so um Veränderungen geht oder Weiterentwicklungen. Wir wollen aber natürlich auch immer wieder schauen, was ist denn mit den Leuten, die einfach noch nicht bei uns spielen. Also goldrichtig, Sebastian, da... sprechen wir tatsächlich auch immer wieder zum Beispiel von einem Segment, wo wir eine große Fokusgruppe erstmal zu gemacht haben, ready to play. Also irgendwie Leute, die doch eigentlich jederzeit ihren Schein ausfüllen könnten, es aber einfach irgendwie noch nicht machen. Es gibt keinen wirklichen Grund, es nicht zu tun, außer den sie uns dann hoffentlich verraten werden, damit wir was daran ändern können. Was wir grundsätzlich öfter mal so ein bisschen ausschließen, sind halt einfach Leute, die Lotto ablehnen. Einfach grundsätzlich sagen, das ist kein interessantes Konzept für mich, das mache ich nicht. So Ablehner zu überzeugen, das kennt ihr ja vielleicht auch, das könnte ein ganz schöner Kampf werden für Produkte. Ja.
Also die Frage, ob das auch der sinnvollste Weg ist. Ne? Also
genau.
Wie gesättigt der Markt ja auch schon ist.
Ja. Segment finde ich auch spannend. Also ich glaube, es gibt ja so ganz unterschiedliche Motive wahrscheinlich, ob und wie man Lotto halt spielt. Also jemand wie ich, der irgendwie dreimal im Jahr irgendwie einen Schein zum Spaß mal ausfüllt oder Leute, die das irgendwie systematischer machen, um auch mal wirklich was zu gewinnen. Oder so ritualisiert. Also habt ihr auch so eine Segmentierung irgendwie schon gemacht?
Ja, du hast tatsächlich schon zwei Bereiche unserer Marktsegmente angesprochen. Sebastian, du hast jetzt gerade gesagt, du spielst, wenn dann mal aus Spaß so ein Scheinchen oder wie
ja, wäre ich bin so halt deine... in der Fußgängerzone irgendwie samstags dann sowieso gerade unterwegs und dann sind halt irgendwie so zwei Lottoläden und gehe ich da ab und zu mal rein. Ne?
Und dann stelle ich mir vor, hast du vielleicht auch so ein bisschen eine Fantasie von dir vor Augen, so einen kleinen Traum, aber das mache ich dann, wenn der Jackpot reinsegelt. Damit würdest du dann ganz klassisch zu unseren Dream and Fun-Seekern gehören. Also Leute, die eigentlich sagen, mir macht das irgendwie Spaß, das Tippen. Und im besten Falle gerate ich dabei auch so ein bisschen ins Träumen. Also die das gegebenenfalls auch zelebrieren, wirklich so dieser Moment, irgendwie Schrödingers Jackpot, habe ich jetzt gewonnen oder nicht. Das sind für die wirklich so 2-3 Tage Nervenkitzel bis zur großen Ziehung irgendwie, wo sie sagen, das genießen sie irgendwie richtig, sich auszumalen, vielleicht auch irgendwie gemeinsam vorzustellen, was könnte ich dann am Ende machen. Das ist so ein ganz typisches Motiv, das hören wir oft. Und Sebastian, dann warst du auch schon bei Leuten, die das wiederum gar nicht so verträumt sehen, sondern die da eher als Statistik herangehen. Also das hören wir doch auch immer wieder. Da gibt's irgendwie dann Zahlenberechnungen, Excel-Tabellen. Mhm. Es wird ausgewertet, welche Zahlen am häufigsten, wann, wie, in welcher Konstellation gezogen werden. Die nennen wir dann typischerweise unsere Min-Maxer irgendwie. Also so ein bisschen zu gucken, wie kann ich hier wirklich das Beste rausholen, um dem Jackpot nahe zu kommen. Ja, so ein bisschen Chancenrechner zu Hause selber nochmal spielen.
Ja, ich habe doch tatsächlich schon mal den einen Typen gefragt, der den Lottoladen hat, ob da bei ihm schon mal jemand was gewonnen hat. Und da hatten tatsächlich schon mal 2 Leute irgendwie wirklich irgendeinen Millionenbetrag gewonnen. Okay. Also das ist ja nicht komplett unmöglich. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen der Anreiz, dann doch ab und zu mal was zu kaufen. Auch, wenn man es jetzt rational betrachtet, vielleicht nicht immer und unbedingt sinnvoll, aber es ist irgendwie so ein Kick, ab und zu mal was zu tun.
Ja, ganz richtig. Ich glaube, von einem rationalen Produkt können wir hier nicht gerade sprechen. Da muss auf jeden Fall irgendwie ein Motiv angesprochen werden, das dich über diese bloße Chance hinaus an etwas glauben lässt. Ne? Ganz klar. Also wenn wir, einige Kunden wünschen sich sogar manchmal, wieso müsst ihr die Chance so zentral platzieren oder überhaupt zeigen, lasst mich doch einfach in Ruhe mit der bitteren Realität. Ja. Ich möchte das gar nicht sehen. Dafür sind wir natürlich nicht zuständig. Es ist ganz wichtig, dass wir das mit anzeigen und gleichzeitig, ja, also da so dieser Traum, ach, der hat doch schon mal gewonnen, irgendein Nachbar hat es auch schon mal geschafft, ach, dann könnte es doch auch mich treffen. Und und da sind wir irgendwie fast schon auch so ein bisschen so bei Tradition irgendwie. Also Lotto ist irgendwie ein total verwurzeltes Konzept, ja, auf der Welt, vor allem aber auch in Deutschland irgendwie. Und das hören wir auch oft. Das sind so ein bisschen, ja, ich sag mal, vielleicht sogar eher unsere konservativen Spieler, die oft so beschreiben, ja, das mache ich eben einfach, das hat schon mein Großvater gemacht, mein Urgroßvater. Tippen vielleicht sogar irgendwie noch die gleichen Nummern, die so von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und irgendwann muss es doch klappen mit diesen Zahlen, die wir halt eben, ja, an die Glückszahlen, die persönlichen Glückszahlen, ja, total.
Ist das euer drittes Segment?
Genau, also bei diesen konservativen Spielern, da sind wir doch so ein bisschen mehr bei, ja, das kennt man halt, das macht man halt, das gehört für mich fast so wie so ein Alltagsritual dazu. Ja. Das mache ich seit 30 Jahren, spiele ich halt jeden Mittwoch Lotto und da habe ich total meine Routine. Die probieren auch gar nicht so viel Neues drumherum, also sind nicht unbedingt die Ansprechpartner für unsere hauseigenen Produkte, zumindest nicht so sehr, sondern die wollen wirklich den klassischen Jackpot ergattern und sind dann eher so bei den, ja,
sind wahrscheinlich auch Anspruch oder auch ein bisschen schwierig als Kunden, weil sie wahrscheinlich auf Änderungen gar nicht so gut reagieren, sondern wahrscheinlich alles so haben wollen, wie sie es bisher schon hatten und am besten nichts Neues oder so ein bisschen.
Also natürlich steckt da auch ein großer Teil gegebenenfalls an irgendwie Dauerscheinspieler zu, die irgendwie total ihre Routine haben. Ne? Die öffnen teilweise gar nicht mehr unbedingt den Webshop oder die App, sondern haben das irgendwie einfach im Hintergrund laufen und werden benachrichtigt. Aber natürlich haben wir auch Leute drin, die das genießen, immer wieder ihren Tippschein auszufüllen, wo das so ein bisschen das Ritual daran ist. Und für die dürfen wir es schon gerne immer mal wieder auch so einfach wie möglich machen. Also gerade irgendwie sowas wie Darstellung, Ticket, Zahlen nochmal vergleichen. Habe ich wirklich hier meine richtigen Kombinationen? Ja. Sieht das gut für mich aus? Also auch das irgendwie, wir sprechen ja manchmal so von Zahlenmagie, dass der Schein auch irgendwie gut aussehen muss. Obwohl das rein theoretisch nicht was an der Wahrscheinlichkeit verändern müsste. Oder auch sowas wie persönliche Zahlen, die einem unliebsam sind. Also da hören wir auch sowas, oh je, die Zahl darf überhaupt nicht dabei sein, die möchte ich nie kreuzen. Wiederum der Hochzeitstag, die Geburtstage der Kinder, das sind dann so Klassiker. Genau.
Gibt es da so Überschnitte oder so Interaktionseffekte mit, also spielen zum Beispiel das eine Segment eher Euro-Jackpot und das andere eher das normale Lotto. Mhm. Solche Analysen macht ihr ja wahrscheinlich auch.
Genau, immer mal wieder schauen wir so ein bisschen auch so auf der Produktebene. Wir haben noch ein Segment, das ich da vielleicht vor allem unterscheiden würde, wäre, wir nennen sie ganz liebevoll unsere Social Supporter. Also da sind wir eher so bei Leuten, die sich auch neben der Lotterie so ein bisschen mehr, ja, auch irgendwie vielleicht für Nachhaltigkeit interessieren. Und da sehen wir dann zum Beispiel, dass eher so Soziallotterien gut ankommen. Nochmal weniger Euro-Jackpot und das muss richtig knallen mit dem Gewinn oder 6 aus 49, sondern das kann dann auch gerne mal so eine Lotterie sein, irgendwie eine Umweltlotterie, Bingo, aber auch unser hauseigenes Produkt, irgendwie Freiheit Plus, spricht da doch nochmal vielleicht ein bisschen mehr drauf an, weil wir eben auch einen guten Zweck unterstützen. Da sind wir aber auch gleichzeitig irgendwie bei so einem Dream and Fun Seeker, weil es da ganz stark so Freiheit Plus darauf anspielen soll. Du bekommst mehr Freiheit. Nicht den riesen Jackpot. Das möchten dann eher die traditionellen Spieler. Das ist völlig klar. Da müssen es die 70 Millionen sein. Beim Freiheit Plus Spieler, der fühlt sich gereizt von dem Angebot, dass eben über 15 Jahre jeden Monat 5.000 Euro reinkommen. Das ist natürlich eine andere Art zu träumen, was man damit machen würde. Genau.
Okay, also so ein Zusatzgehalt oder wie auch immer man es nennen will, ja?
Ja, stimmt. Also das trifft den Kundensprech auch ganz gut. Irgendwie Zusatzrente, Zusatzgehalt oder sowas. Das hören wir oft. Und da finde ich dann doch auch nochmal irgendwie auch immer ganz nett zu hören, wir haben gar nicht immer die Wahnsinnsträumer, wenn wir hier von dem Träumenden sprechen, von dem träumenden Segment. Also es muss nicht immer von heute auf morgen verändert sich mein Leben komplett radikal und ich kaufe mir die 25 Porsche-Wagen und ziehe irgendwie ans andere Ende der Welt. Sondern das sind dann teilweise auch einfach Träume, wo es darum geht, ich möchte mein Leben zumindest ein Stück weit leichter gestalten. Also irgendwie Träume, wo wir sagen, die sind total bodenständig. Ich möchte mal wieder mit der Familie in Urlaub fahren, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, was wir dann vor Ort essen. Oder irgendwie, ich muss mein Haus abbezahlen und ich möchte irgendwie gleichzeitig mehr Zeit für die Familie haben. So ganz nachvollziehbare Lebensrealitäten, wo man sagt, ja stimmt, kann man total verstehen, dass die da danach Sehnsucht haben.
Ja, total. Ja, schon spannend. Habt ihr mal eine Untersuchung gemacht, aber bloß Fun Fact-mäßig, welches Marktsegment am meisten gewinnt?
Oh, Lukas, das bringt mich auf eine Idee.
Ja, das wäre mal spannend. Ich bin jetzt ganz kurz interessiert.
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich weiß, ja. Wir nutzen das eher so ein bisschen so zur Vorhersage, vielleicht auch so ein bisschen zur, mit welchem Produkt ziehen wir jetzt am meisten ein bestimmtes Segment, wie sollen wir die dementsprechend andersrum auch wieder ansprechen, welche Kanäle nutzen wir, welche Bildwelten irgendwie, so ein bisschen in die Richtung. Jetzt einfach grundsätzlich mal zu schauen, was funktioniert denn am besten? Spannend, welches Motiv?
Ja, genau. Aber du hast gerade schon ein bisschen noch ein zweites Thema, wo ich noch gerne rein wollen würde, ist so ein bisschen, hey, was machst du denn im Qualbereich? Sind das viel Interviews, die du führst? Oder was machst du?
Vielleicht habe ich auch noch eine Frage, die ich noch da mit reinstreuen kann. Ja. Also mich würde interessieren, wie du für deine Interviews oder auch manchmal für Quantstudien dann diese Segmente rekrutierst. Also habt ihr da irgendwie so ein Screening-Fragen oder so ein Algorithmus? Ja. Oder kannst du vielleicht verbinden mit Lukas' Frage?
Ja, total, genau. Also vielleicht starte ich dann direkt mal mit dem Screening und der Rekrutierung irgendwie. Das nutzen wir natürlich gerne, wenn wir mit einem bestimmten Segment sprechen wollen. Und da bedienen wir uns quasi so ein bisschen dem Ursprung der ganzen Marktsegmentierung. Wir haben damals auch vor ungefähr 2 Jahren angefangen, eigentlich mit Best for Planning, so einer besonders großen Datenbank, die Deutschland so ein bisschen repräsentiert, zu schauen, was sind denn tatsächlich eher so Einstellungsmerkmale, auch irgendwie implizites oder wie verbringe ich irgendwie meine Freizeit, wie begegne ich dem Leben, was mache ich gern, und haben das quasi gerematcht mit unseren Aussagen, die wir von Kunden typischerweise hören, wo wir schon so ein bisschen gegliedert haben, das sind mehr so Traumaspekte, das sind mehr so gewinnorientierte Aspekte, hier geht es eher um Soziales. Und dann haben wir quasi geschaut, wie gut wir damit vorhersagen können, wer wohin passt, und haben daraufhin quasi Statements formuliert, die wir jetzt immer wieder verwenden können und die zumindest mit einer Zuverlässigkeit von weit über 60% irgendwie eine Vorhersage geben können. Und das ist schon richtungsweisend, gerade für so eine Segmentierung, wenn wir Leute einladen wollen, genau.
Na, mega spannend.
Genau. Also
sehr schön. Wie viele Statements sind das dann, die man da abfragen muss?
Also tatsächlich haben wir für so einfache Abfragen, wenn es mal schnell gehen soll, und dann mache ich gleich den Sprung zu unserem Test and Talk, unser quasi schnelles User-Research-Konzept hier, dann sind das tatsächlich Statements, in denen einfach mehreres drinsteckt. Und dann dürfen die sich einteilen, welcher Lottotyp wären sie, lesen sie sich das mal zu. Und das sowohl für schon Lottospieler als auch für Leute, die sich eher erstmal so vorstellen könnten, der Typ wäre ich. Dann ist es tatsächlich erstmal eine Einordnung, 5 Typen zu 5 Statements, wer wärst du am ehesten. Genau. Mhm. Richtig, spannend. Ja. Klar. Genau, Lukas, du hattest gefragt, was wir denn dann am Ende des Tages überhaupt machen oder vor wem ich da sitze. Ja. Test and Talk hatte ich gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen ein wöchentliches Format, da darf es gerne mal irgendwie darum gehen, ganz schnell mit Kunden in Kontakt zu kommen, gerade so, wenn unsere Entwickler, unsere UX-Designer irgendwie sagen, ich habe hier was, ein paar Features, das möchte ich gerne mal vertesten. Und dann kann das wirklich schnell gehen, dass wir ein bisschen besprechen, Zielgruppe, was möchtest du da zeigen, und dann machen wir irgendwie 4, 6 Slots, je nachdem, wie groß das sein wird, sind zeitlich auch so ein bisschen flexibel, aber teilweise wirklich im halben Stundentakt, dass wir wirklich sagen, wir sprechen jetzt einfach mal schnell über eine Veränderung, über was Neues, über eine Idee und können da schon so erste Ideen draus ableiten, Weiterentwicklungen und haben wir auch schon so eine Richtung, ob das funktionieren könnte.
Ist das vor Ort oder remote?
Das machen wir remote, genau. Ja, eben gerade, weil es so schnell und kurzweilig ist, funktioniert das ganz gut, da wir die Leute einfach über Zoom einladen können. Mit unserem Panel-Anbieter arbeiten wir da zusammen. Der rekrutiert für uns vor. Was wir lieber hier bei uns machen, in unserem Creative Space, da laden wir gerne auch mal zu Fokusgruppen ein. Und das ist dann tatsächlich nochmal ein ganz anderer Aufwand. Also das planen wir viel länger, das ist viel vorbereitet habe, wo wir da auch irgendwie landen wollen, auch mit teilweise Übungen. Wir starten meistens mit so einem offenen Tunnelsystem irgendwie, der dann immer so ein bisschen enger wird rund um unsere Research-Fragen. Und da laden wir dann gerne irgendwie so 10, 15 Leute ein und beginnen erstmal mit einem Stuhlkreis und lernen uns alle kennen, bis hin zu, wie sollen wir uns euch als Segment nähern? Welches Produkt zurren wir hier irgendwie um euch fest? Was sind eure Bedürfnisse? Was sind Barrieren? Genau, und das gibt doch nochmal tiefere Einblicke natürlich.
Habt ihr schon mal über so eine Kunden-Community nachgedacht? Also ich habe ja bei der Bahn damals diese Bahn-Community hochgezogen. Das könnt ihr für euch vielleicht auch Sinn machen, oder? Mhm. Entweder mit Kunden oder Zielkunden oder beides.
Genau, also das war tatsächlich schon mal Thema. War ich selber an sowas noch nicht beteiligt. Meine Kollegin hatte da schon mal auch von erzählt, auch von ihrem vorherigen Arbeitgeber, und hatte zumindest mitgegeben, dass man die auch so ein Stück weit pflegen muss. Also, dass man die da nicht zu lange auf dem Trocknen liegen lassen darf, sondern dass man da regelmäßig auch was reinpumpen muss, damit die irgendwie aktiv bleiben. Und was wir allerdings tatsächlich erleben, ist, dass wir gar nicht so Schwierigkeiten haben, wenn wir Service auf unsere Kunden loslassen, dass wir da doch eine relativ hohe Bereitschaft haben, mitzumachen. Und dass das bisher für unsere Projekte irgendwie ganz gut ausreichend war. Ich weiß nicht, Sebastian, was du noch für Vorteile sehen würdest.
Wenn ihr viel halt rekrutiert, auch für solche kurzfristigen Interviews, wie du jetzt gesagt hast, dann kann man es dafür auch mitnutzen. Also das ist immer so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung. Ja. Möchte man auch ein bisschen mehr noch so Community-Charakter oder lieber einfach eine Adressliste, die man immer wieder kontaktiert, das kann sich ja auch noch entwickeln vielleicht. Also ich glaube, nur bei eurer Zielgruppe könnte sich eine Community inhaltlich auf jeden Fall auch anbieten. Weil es ja irgendwie ein cooles Thema ist. Weil
die Leute auch gerne drüber sprechen, so ein
Stück. Genau. Das war bei der Bahn immer der Trigger Nummer 1. Die Leute wollten darüber reden. Mhm. Und das, glaube ich, bei euch wäre wahrscheinlich auch so.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Total. Vielleicht noch, du hattest vorher erzählt, auch so von dem, was du heute machst. Also hat sich erstmal super vielfältig angehört. Ich glaube, das ist auch echt spannend und was sehr, sehr schön ist an dem, was du machst. Wie hast du denn jetzt, ich meine, du bist ja doch auch schon eine Weile mit dabei, so ein bisschen die Veränderung über die Zeit gesehen. Du hast auch viel gesagt, so die UX-Designer bringen was mit ein, die Entwickler bringen was mit ein. Was wir wieder erleben, ist, dass ja schon auch die erstmal die Überzeugung so ein bisschen brauchen, okay, ich nehme diese Angebote, die ich aus dem UX Research bekomme, auch an. Also was hast du da vielleicht so über die letzten Jahre gesehen, was sich verändert hat, was sind da vielleicht Geschichten, die dazu einfallen?
Ja, also ich glaube, dass wir da tatsächlich grundsätzlich ein ganz wertschätzendes Miteinander hier haben und tatsächlich oft bei vielen Prozessen schon von Anfang an schnell mit beteiligt waren als Research-Team. Klar, es gilt vor allem auch so ein bisschen darum, aber doch immer wieder in der Firma deutlich zu machen, sprecht mit uns, kommt doch einfach erstmal auf uns zu, sagt uns doch mal, in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, da ist so ein Learning gewesen, Stakeholder kommen nicht auf uns zu und sag uns, was du wissen möchtest am Ende des Tages, was wir dir bestätigen sollen, sondern es geht eher darum, da auf jeden Fall so ein bisschen die Erwartungshaltung auch, so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, ein Stück weit. Ne? Also der Stakeholder kommt vielleicht so ein bisschen mehr mit einem Bias auf dem Produkt, was er irgendwie gerne hören möchte. Und wir sind erstmal so, lass uns, oder sag gegebenenfalls auch, nee, dann lass uns da doch eine Survey drauf laufen und wir laden die Leute ein und dann beantworten die uns konkret das. Und dann müssen wir manchmal sagen, lass uns doch erstmal nochmal von vorne anfangen. Vielleicht starten wir mit einem ganz anderen Tool irgendwie, mit einer ganz anderen Annäherung. Aber so talking makes people understanding irgendwie. Also wir kommen da gut in Kontakt mit den Leuten und sprechen darüber und nutzen jetzt zum Beispiel irgendwie, sei es wirklich mal eben ein Flurtalk, ey, das würde ich gerne mal machen. Dadurch, dass wir jetzt aber immer mehr Anfragen bekommen, versuchen wir das natürlich schon so ein bisschen in einen geregelteren Prozess zu bekommen. Ja, dann gibt es irgendwie ein Briefing-Sheet, füll das gerne mal aus, lass uns irgendwie auch Timelines konkret besprechen. Und da habe ich aber, die Entwicklung ist eigentlich eher toll, dass es so schnell in-house möglich ist. Also viele kommen auch irgendwie aus anderen Firmenbereichen, wo es gar kein Research-Team gab, wo alles ausgelagert war. Und das müssen wir auch manchmal darauf verweisen, dass die Ressourcen dann teilweise einfach nicht da sind, gerade bei unserer Teamstärke. Aber im Großen und Ganzen, werden wir da schon als wichtiger Faktor, glaube ich, gesehen. Das ist natürlich Wertschätzung, das ist ganz klar. Ja. Und das ist auch wichtig, finde ich, da für die Moral, für das Team, dass man da auch selber Lust hat, mit Ideen reinzukommen. Ne? Ja, total. Ja.
Ich bereite gerade einen Talk vor, also Reibungspunkte zwischen UX und UX Research und CX und Marktforschung. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden letzten, ob es das bei euch auch gibt und wenn ja, ob ihr da auch, also wie da eure Zusammenarbeit ist oder seid ihr eher, ihr seid die Hauptresearcher im UX Research bei euch. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich auch.
Genau, wir haben schon noch eine weitere Position, wo es eher so geht, Markttrends, Marktentwicklung mit anzugucken. Ja. Wer sind auch irgendwie Konkurrenten gerade auf dem Markt? Da sind wir zumindest auf jeden Fall im Austausch mit dem Team und versuchen gerade so ein bisschen, ich sag mal eher so modellartig aufzustellen, wer gehört jetzt so ein bisschen in welchen Bereich und was sind die Zuständigkeiten, wo treffen wir uns da? Ich habe es jetzt aber noch nicht als irgendwie konkurrierend oder ausstechend oder man tritt sich zu sehr auf die Füße erlebt, sondern eher wir versuchen, dass wir unsere, dass wir darüber sprechen, genau.
Ja, das kommt besonders bei großen Unternehmen dann irgendwann automatisch. Also das ist unbedingt. Das Thema von diesem Talk, dann ist es schon sehr spannend auch.
Bin ich mal gespannt. Kannst du vielleicht noch was erzählen, mal separat, Sebastian, hört sich sehr spannend an. Was macht ihr denn mit den Ergebnissen? Habt ihr da irgendwie, das sagt ihr, habt interne Wissensdatenbank, die eben zur Verfügung steht, wo ihr die Ergebnisse reinpusht? Weil das ist ja auch gerade fürs Change Management oder für die Leute dazu zu begeistern, der, glaube ich, auch ein echt wichtiger Schritt sein kann.
Unbedingt. Also wir wollen die Leute irgendwie ranholen. Und ich glaube, der erste Step ist immer, seid doch beim Research dabei. Also gerade wenn es um den qualitativen Bereich geht, dann versuche ich die Leute wirklich einzuladen. Also im besten Falle sind die UX-Designer auch bei den Gesprächen dabei und dürfen im Hintergrund irgendwie zuhören, das einfach aufnehmen, mich sozusagen machen lassen, aber echt alles so mit rausziehen. Wir machen das auch, wir auch für die Teams im Hintergrund, die dürfen sich einbuchen. Wir haben so ein internes Booking-Tool, das immer geteilt wird. An dem Tag ist das Thema. Ja. Seid irgendwie live dabei. Das ist einfach, da kriegt man irgendwie auch Input. Dann kann man direkt drüber sprechen. Dann kann man schon mal danach so ein bisschen Feedback geben. Genau, wir machen Livestreams, wenn wir Fokusgruppen machen. Also die Firma weiß schon irgendwie auch so ein Stück weit, was wir tun. Es ist nicht Research-Frage und irgendwann 3 Monate später bekommt ihr ein Ergebnis, sondern wir wollen den Prozess echt offen gestalten, regelmäßige Updates geben, gemeinsam reinschauen. Was wir dann machen ist, Kommunikationstool. Wir nutzen Slack in der Firma, dass wir da wirklich in so ein bisschen so designierteren Research-Channeln, also zu den verschiedenen Produkten, unsere Ergebnisse wirklich in kurzen, knackigen Summaries immer für alle so teilen, dass jeder mal reinlesen kann. Dann wird auch manchmal schnell kommentiert oder Reaktionen folgen darauf. So kommt man auch ins Gespräch. Und dann natürlich irgendwo muss es auch eine offizielle Struktur geben. Und damit sind wir schon so ein bisschen beim Urwalddschungel der irgendwie Speichervorgaben. Ja. Das haben wir tatsächlich noch irgendwie sozusagen so eine Research-Seite, so eine Unternehmensseite, wo dann doch aber auch immer irgendwie kurze Summaries. Und hier ist wirklich der ganze Report mit Video von der Präsentation, wenn jemand nochmal richtig Input möchte, ist es zumindest verfügbar,
Ja, voll gut. Gibt es irgendwas, was du letzte Zeit gemacht hast an Auswertung, an Untersuchung, wo du sagst, hey, das war fandest du spannend, war irgendwie faszinierend oder irgendwas, wo du sagst, hey, das ist mir gut im Kopf geblieben?
Ja, also ich glaube, dann würde ich tatsächlich nochmal so ein bisschen auf Freier Plus springen. Da kamen wir eigentlich mit der Idee auch vom Stakeholder mit rein. Wer sind denn eigentlich? Also wir waren lange so bei, wen möchten wir haben? Wie erreichen wir diejenigen? Was wird das für ein Produkt? Aber dann so ein bisschen doch nochmal zu gucken, wen haben wir denn jetzt gerade im Pool? Wer sind denn gerade wirklich unsere Spieler? Und haben das sozusagen so ein bisschen Profiling genannt. Wir möchten die mal so richtig kennenlernen. Und da ging es eben sowohl zum Großteil um demografische Daten, ganz klar, auch aber irgendwie so, was macht ihr irgendwie beruflich? Wie wohnt ihr? Habt ihr Kinder, alles darum, aber dann eben auch so ein bisschen, wie verbringt ihr eigentlich eure Freizeit, wovon träumt ihr, was macht ihr nach dem Feierabend, worauf habt ihr dann Lust? Und da sind wir tatsächlich etwas unerwartet nicht dabei gekommen, dass gerade unsere Hauptkundinnen gegebenenfalls eher so ein bisschen jünger, weiblich, Gen Z oder so ein bisschen in dem Bereich, sondern tatsächlich ist unser Kundenstamm doch zum Großteil so ein bisschen der Middle-Aged Men sozusagen, wo wir dachten, na gut, aber den sprechen wir damit auch irgendwie an, mit diesen Träumen, mach doch noch mal was. Okay. Also der eine Kollege hat es ganz charmant irgendwie auch so ein bisschen Midlife-Crisis genannt, so nach dem Motto, was passiert jetzt noch? Was nehme ich mit rein? Und dass da das Produkt vielleicht so dieses Träumerische anspricht, ich mache jetzt noch mal was anderes oder ich möchte jetzt noch mal was verändern. Und das könnte eben genau dieses zusätzliche Gehalt schaffen, so ein bisschen. Das war so die Vorstellung davon. Das muss auch nicht gleich, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag Bungee-Jumping springen sein. Sondern auch da sind ja nochmal so andere Lebensziele, nachdem irgendwie Uni durch ist, vielleicht die Liebesbeziehung steht, man hat vielleicht schon eine Familie gegründet, dass dann eher der Wunsch nochmal ist, zu gucken, was mache ich jetzt so mit der zweiten Lebenshälfte irgendwie und wie kann ich da Unterstützung bekommen?
Ja, ich kann das voll nachvollziehen, weil man da eigentlich, glaube ich, sich wieder neuen Spielraum auch mit schaffen kann, mit diesem extra Geld. Und was du gerade sagst, ne, ich habe auch letztens irgendein YouTube-Video gesehen, das war, glaube ich, sogar von Carl Jung, dass irgendwie die ersten 40 Jahre, da baust du dich erstmal auf und da ist eigentlich noch gar nichts mit, du hast irgendwie schon alles gelernt, also erst ab da geht's dann eigentlich so los. Ja. Und dafür braucht man das vielleicht dann auch, ja.
Ja, ihr kennt ja sicherlich auch das Konzept von der Bedürfnispyramide, die gibt es so ein bisschen in verschiedenen Ausgestaltungen, aber am Ende des Tages haben wir unten so ein bisschen Basisbedürfnisse, da sprechen wir teilweise wirklich von Schlafen, Essen, Wohnen bis hin zu so Selbstaktualisierung. Und das haben wir versucht, so ein bisschen zu matchen mit unserem Kundenstamm und so ein bisschen geguckt, was ist denn bei denen? Und da haben wir auch gemerkt, ja, es gibt tatsächlich erstmal irgendwie eine grundsätzliche Basis, bevor wir davon sprechen, dass die Leute irgendwie ihren Job hinschmeißen und das Start-up gründen, sprechen wir erstmal von ganz Basisbedürfnissen wie, ich weiß nicht, meine Eltern sind beide pflegebedürftig und ich möchte da Unterstützung haben. Und dann im nächsten Schritt kann ich daran denken, ich möchte noch ein Haus kaufen. Im nächsten Schritt kann ich daran denken, welche Abenteuerurlaube ich noch machen möchte. Aber in erster Linie treffen wir uns da ganz unten und da bin ich wieder so ein bisschen, was ich, glaube ich, schon ein bisschen eingangs hatte. Also das muss nicht immer lebensverändernd im großen Stil sein, sondern das sind irgendwie so ganz humane Bedürfnisse, die total nachvollziehbar sind, ganz bodenständig irgendwie.
Ja, aber schon auch spannend, wie sich das ja manchmal, wie man ein Bild hat, okay, das Produkt wird folgende User haben,
ist ganz
folgende
User-Klassen,
da ist komplett anders.
Und gleichzeitig hat die Bildwelt ja witzigerweise dann irgendwie doch angesprochen oder das Setting irgendwie.
Ja, genau.
Natürlich haben wir da so ein bisschen
an den Stil gedacht.
Wir wollen es irgendwie jung haben, wir wollen es frisch, es soll anders sein, es soll sich auch ganz bewusst unterscheiden von dem, was wir eben als klassische Lotterie mit Nummern. Aber
vielleicht
auch
das Eigenbild der Leute, ne? Wie sie
sich
vielleicht auch eher sehen.
Total richtig. Also wer möchtest du irgendwie auch sein und warum konsumierst du genau deswegen das Produkt? Das ist ja auch der Zauber von unserer Welt.
Aber das ist schon das Spannende. Das finde ich schon auch das Spannende bei diesem ganzen Research-Thema, auch Marfo-Thema, dass es halt man so viel Zeit hat und Möglichkeiten hat, sich in neue Themen reinzudenken, Überraschungen irgendwie zu erleben und auch, keine Ahnung, auch bei eurem wöchentlichen Studien ist es ja schon auch immer so, dass einfach viel Abwechslung drin ist, ja. dass man Neues erlebt ja. und immer so ein bisschen auch ein kleiner Aha-Effekt vielleicht hat. Das finde ich schon.
Ja, diese schon psychologisch reichen Industries wie das jetzt, das ist, glaube ich, total dankbar als Researcher. Also ja. da bist du dann schon als Psychologin genau in dem richtigen Umfeld dann, glaube ich, gelandet. Ja, das ist total. Macht Spaß bestimmt.
Ja, ja, es hat auf jeden Fall auch irgendwie einen ganz kreativen Aspekt, ne? Immer mal wieder und am Ende weißt du nie, vor wem du sitzt und ja. Bist also immer so ein bisschen ad hoc, springst du auch in eine Situation mit jemandem rein und hoffst so ein bisschen darauf, dass man sich da irgendwo gut trifft.
Ja, total.
Ich habe mal ein Interview gemacht, Lukas, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da habe ich eine halbe Stunde das Interview gemacht für die Bahn, ja. da ging es um Städtereisen und die zweite Hälfte habe ich mich mit dem da unterhalten, weil da war irgendwie, glaube ich, der Vizepräsident von Eintracht Frankfurt oder so.
Ja.
Da haben wir nur noch darüber geredet.
Ja, war das Thema von dir festgelegt, ja. dann in eine klare Richtung.
Nee, aber das sind doch auch so schöne Momente, wenn man sich dann auf einmal einfach so ganz sympathisch ist, genau. auch einfach nur ja. menschlich begegnet man sich ja, und denkt total. Sich, oh ja, mit dir könnte ich direkt noch einen Kaffee trinken gehen nach dem Interview
ja.
irgendwie.
Ja, ja, total, das ist auch schön. Hast du irgendwas ja. Richtung Tooling, KI, was ihr jetzt mit einsetzt, wo du sagst, hey, das findest du noch spannend oder da verwendet ihr KI momentan schon an verschiedenen Stellen?
Ja, also tatsächlich nutzen wir auch die ganz klassischen Modelle ChatGPT. Mhm. Da haben wir so ja. firmengesicherte Accounts quasi. Ja. Da ja. geht es aber auch oft um sowas ganz, ganz Schnelles wie, ich möchte irgendwie einen Fragebogen formulieren, hier sind schon mal so 5 Gedanken dazu. Ja. Ja. Hilf mir doch mal auf die Sprünge, was würdest ja, du jetzt daraus machen? Kontrollier mal irgendwie die Grammatik oder so. Also ja. sowas wirklich, wo man sagt, boah, das sind irgendwie auch so Fleißarbeiten, die man, wo man ja. sich ein bisschen Unterstützung holt. Mhm. Und dann, sind wir jetzt gerade auf ein Tool gestoßen und implementieren das jetzt noch mehr und mehr. Hey Marvin, unterstützt uns zum Beispiel, laden wir zu Videoaufnahmen mit ein und transkribiert dann gleichzeitig, unterstützt aber irgendwie auch bei Auswertung. Die Idee ist immer so ein bisschen, ein AI-Tool zu haben, in dem wir im Endeffekt alle Research-Insights unterbringen können und wir sagen einfach nur zu dem Stakeholder, spiel doch mal damit rum. Also pack da doch mal irgendwie deine Frage rein und der sucht sich genau die Sachen zusammen. Das muss man immer wieder gegenprüfen, ob das gut funktioniert, ganz klar. Das ist, glaube ich, noch, da ist noch ein bisschen Potenzial.
Ja, wir sind auch gerade so mega am Experimentieren. Und also für das, was du gerade gesagt hast, bis jetzt das Beste, was ich gefunden habe, da haben wir jetzt hier so einen Firmenaccount, ist Notebook LM von Google. Also das ist, gerade wenn man so Repository, Insights, datenbankmäßig, ich bin da echt begeistert von im Moment.
Okay.
Cool. Guter ich bin gerade auch so ein bisschen drauf gekommen, weil wir gerade so ein bisschen diese psychologischen Veränderungen oder was daran spannend ist und es gibt auch immer wieder, ich weiß nicht, ob es, also bei mir in meiner Bubble wurde es relativ viel auf LinkedIn auch geteilt, so dieses, dass man an ChatGPT fragen soll, was es über das eigene psychologische Profil gelernt hat über die letzten Eingaben, was es so ein bisschen selber über einen
das habe ich noch nicht gemacht.
Das ist schon auch ganz spannend, das mal zu machen. Da ist überrascht viel Spannendes dabei.
Ja, gut, also aus therapeutischer Sicht ist das natürlich auch eine spannende Frage und es nimmt total zu, der Trend, ChatGPT als Therapeutin zu nutzen. Da habe ich jetzt gerade einen Beitrag gesehen und das finde ich auch wichtig und spannend. AI kann auch da eine tolle Unterstützung sein und gleichzeitig ist die KI noch nicht darauf geschult, tatsächlich akute Notfallsituationen zu betreuen, wirklich da der richtige Ansprechpartner zu sein. Deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber mal so ein bisschen eine Einschätzung zu bekommen. Das macht ja auch Spaß, ja, fast wie Horoskop lesen irgendwie.
Genau so in die Richtung. Ja, das trifft ganz gut.
Diese Fragen habe ich dem letzten halben Jahr gestellt. Was denkst du, wie sieht mein nächstes halbes Jahr aus?
Genau. Ja, das ist ganz spannend. Gibt es auch gutes Material für, ich glaube, irgendein Krimi oder ein Podcast irgendwie in die Richtung auch, dass es dann natürlich auch viel Potenzial bietet, Leute zu lenken und so. Und,
unbedingt.
Da gibt es schon auch viel Schmuh, was da getrieben wird. Aber deshalb bin ich gerade drauf gekommen auf die Frage.
Genau, ob wir irgendwann die Tools haben, die in der Survey direkt wissen, das sind die Fragen, die wir danach noch nachschieben müssen und das übernimmt eine künstliche Intelligenz für uns komplett. Bleibt noch so ein bisschen zu beobachten irgendwie. Bisher sagen wir auch, dass wir doch noch so ein bisschen auf die Menschlichkeit vertrauen in diesen Kontakten.
Ja, wir fangen jetzt einfach erstmal an mit Nachfragen stellen bei offenen Fragen über die AI. Das finde ich auch schon relativ cool.
Total, also wir sind permanent am Probieren, auf jeden Fall. Wir wollen den Trend nicht verpassen. Ja.
Ja, super spannend, Lisa. Vielen Dank. Ich finde es total klasse, diese Verbindung von klinischer Psychologie und Research. Ich erinnere mich noch bei mir selbst. Ich bin schon im Studium halt im Research dann gestruggelt und mein Prüfungsprofessor für klinische Psychologie, der hat mir dann gesagt, ja, ich gebe Ihnen eine 1 in der Prüfung, weil Sie wollen es ja sowieso nicht machen. Aber dafür konnten Sie es gut.
Das ist auch spannend. Ja. Lisa, hast du noch irgendwas, wo du sagst, hey, das fällt jetzt noch so gegen Ende des Podcasts ein, wo du sagst, hey, das wäre noch irgendwie spannend. Das hättest du vielleicht auch vor 2-3 Jahren vielleicht früher gewusst oder irgendwas, wo du sagst, hey, das ist gerade sehr präsent bei dir, irgendwas.
Also ich sage jetzt also aus dem Kontext, dass ich vor, ja, sagen wir, 3 Jahren noch nicht mal wusste um den User-Researcher-Beruf, denke ich mir nur, das ist ein spannendes Feld. Es macht richtig Spaß, das irgendwie auszuprobieren. Und gerade auch für die Leute aus der klinischen Psychologie, wo ich ja nun auch herkomme, wo es dann so schnell mal heißt, ja gut, dann wird man halt Therapeutin oder Stationspsychologin. Toller Beruf, den ich ja auch unbedingt weiterhin aussieht haben möchte, finde ich es immer so schön, dass man doch auch ein zweites Standbein hat, irgendwie, wo man sagt, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes und das macht richtig Spaß. Also da kreativ offen Leuten entgegenzutreten, ich glaube, das ist einfach das Schöne, da irgendwie einen Umgang miteinander zu haben, der Spaß macht.
Das hört sich doch super an. Wir würden dein LinkedIn-Profil auf jeden Fall auch in die Kommentare, in die Fußnoten stellen. Das heißt, falls jemand auch immer Kontakt mit dir oder Erfahrungen austauschen möchte, dann glaub sehr, sehr gerne auch von deiner Seite aus. Also ganz lieben Dank, dass du auch heute mit bei uns mit dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, der erste Podcast war ganz angenehm für dich.
Total, hat richtig Spaß gemacht.
Mit hat euch. Man auch total gemerkt.
Schön kurzweilig, es war hat auch uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist immer so schon was Wunderschönes, dass man sich so die Zeit nimmt füreinander, miteinander über so Themen quatscht und dann einfach sogar noch Mehrwert für andere schaffen kann. Also ich bin da auch total happy. Hast du noch irgendwas für die Zuhörer? Stell dir irgendwie ein, such dir jemand, irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ja, ich habe ja quasi gerade schon so ein bisschen Werbung gemacht für den Bereich, als Tipp sozusagen. Ja. Schaut euch gerne mal auf unserer Seite um, Siel Karriere irgendwie, da haben wir eigentlich immer mal neue Stellen im Angebot und natürlich freut sich auch unser konkretes User-Research-Team auch über Kontakte und frischen Wind im Team auf jeden Fall.
Für die Hörer, ne, das schreibt man Z-E-A-L, oder?
Also, richtig, Z-E-A-L, richtig.
Ja, ist aber schon auch so ein Bereich, wo man vielleicht nicht alltäglich drin ist, ne? Also gerade so diese Lotto-Glücksspiel-Thematik und so. Das ist auch ein sehr, sehr spannender UX-Bereich. Das muss ich ja schon auch sagen, was nicht so alltäglich ist. Deshalb auch super spannend. Packen wir auf jeden Fall auch noch unten in die Links mit rein. Und ich glaube, dann sind wir schon Richtung Ende des Podcasts. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die Informationen geteilt hast. Und hat uns sehr gefreut, dass du mit dabei warst. War uns eine große Ehre, deine erste Podcast-Host sein zu dürfen.
Auf das noch viele weitere Folgen,
Ja, und vielleicht auch ein eigener Podcast, haben wir ja vorher schon gelernt, Sebastian. Ne? Wer weiß, was Lisa, du in Zukunft noch machst.
Ich melde mich bei euch und dann lade ich euch nochmal ein,
Ja, sehr gut.
Ich kann das nur zurückgeben, es war sehr, sehr angenehm bei euch, sehr kurzweilig. Ist ja immer schön, wenn man merkt, die Themen gehen so gar nicht aus.
Ja, total. Nein, das auf jeden Fall. Sehr schön. Dann auch an die Zuhörer. Ganz lieben Dank fürs Reinhören, fürs mit dabei sein, für die Zeit nehmen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Eine sehr, sehr schöne Restwoche. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Bis bald.
Tschüss.